Deutschlandfunk. Hintergrund.
Gegen die Armut, gegen Netanjahu. Wachsende Proteste in Israel. Eine Sendung von Tim Aßmann.
Vermögen, Herrschaft, Unterwelt, skandieren die Demonstranten in der Jerusalemer Innenstadt. Es ist Samstagabend und wieder sind, wie schon seit Wochen, Tausende gekommen. Die Demonstrationen nahe dem Amtssitz von Benjamin Netanjahu sind zum Symbol für die landesweiten Proteste geworden. Auch in Tel Aviv gibt es regelmäßig Kundgebungen und an jedem frühen Samstagabend stehen überall im Land Menschen mit schwarzen Flaggen, einem Erkennungszeichen der Demonstranten, an Straßenkreuzungen und auf Autobahnbrücken. Was sie eint, ist ihre Forderung. Benjamin Netanjahu, Israels Regierungschef unter Korruptionsanklage, soll zurücktreten. Auf der Demonstration ist an diesem Abend auch der 27 Jahre alte Itai. Ja, sagt er, ich bin aus Protest gegen Netanjahu hier, aber es geht mir auch um mehr. Ich möchte es nicht an einem Mann festmachen. Netanjahu ist schuld an dieser Lage. Aber die zentrale Botschaft, die von hier ausgehen soll, ist, dass wir ein anderes Land wollen, in dem man der Führung vertrauen kann. Ich bin Student hier in Jerusalem, finde gerade keinen Job und es ist sehr schwer, weil der Markt immer kleiner wird. Wegen der durch die Corona-Pandemie ausgelösten Wirtschaftskrise hat Itai keinen Nebenjob mehr, um sein Studium zu finanzieren. So wie ihm geht es gerade vielen, vor allem jungen Leuten in Israel. Jeder aus dieser Altersgruppe im Land kennt gerade jemanden, der oder die wieder zu den Eltern ziehen musste, weil man sich die eigene Wohnung nicht mehr leisten kann. Die Arbeitslosigkeit schnellte infolge der Pandemie von etwas mehr als 3 auf rund 21%. Neben Itai steht seine Freundin Rinat. Auch sie ist 27 und studiert. Auch sie hat gerade keine Arbeit.
Ich denke, dass Israel eigentlich ein wunderschönes Land ist. Wir haben eine lebendige Bevölkerung. Das sehen wir ja gerade auch hier. Wir müssen sicher sein können, dass unsere Politiker uns schätzen und auch so handeln. Ihr Handeln darf nicht von persönlichen oder politischen Motiven bestimmt sein.
Der Vorwurf der Demonstranten, das Krisenmanagement der Regierung ist schlecht und planlos, weil der Regierungschef nur an sein eigenes politisches Überleben denkt. Proteste gegen Netanjahu gibt es schon lange. Aber in der Corona-Krise gehen nun immer mehr Israelis gegen ihren Premier auf die Straße. Auf der Demo in Jerusalem sieht man Familien mit Kindern, sehr viele junge Leute und auch einige Ältere. Die 53 Jahre alte Ravid beteiligt sich schon lange an den Protesten.
Die jüngeren Leute kommen jetzt auch wegen des Lebensunterhalts, weil sie plötzlich begreifen, dass die Korruption auch sie betrifft. Alles beginnt dort. Korruption führt dazu, dass sich niemand um die Menschen kümmert.
Der, dessen Aufgabe das Kümmern ist, geht breit lächelnd in ein Restaurant in der Kleinstadt Ramle. Wir lieben dich, Bibi, rufen ein paar Fans vor der Tür. Drinnen spricht Benjamin Netanjahu, Spitzname Bibi, sofort die Chefin des Lokals an und fragt, ob sie den staatlichen Zuschuss erhalten hat, der dem Betrieb durch die Corona-Krise helfen soll. Haben wir, vielen Dank, sehr geehrter Herr Ministerpräsident. Wir lieben Sie, möge Gott Sie beschützen, sagt die Frau. Dass viele Israelis sich diesem Wunsch momentan wohl eher nicht anschließen würden, führt Netanjahu öffentlich nicht auf sein Management der Corona-Krise zurück. Er sieht die Proteste als politisch motivierten Versuch, ihn zu stürzen. Am Tag vor seinem öffentlichkeitswirksamen Blitzbesuch im Schnellrestaurant bricht der Frust über die Demonstrationen aus Netanjahu heraus. Am Rande einer Kabinettssitzung schimpft der 70-Jährige mehrere Minuten lang. Natürlich hat jeder das Recht zu demonstrieren, sagt der Regierungschef. Dennoch sehe ich hier im Namen der Demokratie einen Versuch, diese Demokratie zu zertrampeln. Bei diesen Kundgebungen ist der totale Regelbruch zu beobachten. Sie sind Brutkästen für das Coronavirus. Es gibt Regeln, die nicht beachtet werden. Die Abstandsregeln werden bei den Demonstrationen nicht eingehalten, die in Israel auch im Freien geltende Maskenpflicht schon. Für Netanjahu sind die Teilnehmer Linke und Anarchisten, aufgehetzt von Medien, die eine Kampagne gegen ihn betreiben. Es gab noch nie eine so einseitige Mobilisierung. Ich könnte es sowjetisch nennen, aber es sind eher nordkoreanische Verhältnisse, wie die Demonstranten durch die Medien begünstigt werden. Die Proteste gegen ihn stellt Netanyahu als Teil einer groß angelegten Verschwörung dar, als Versuch des linken Lagers, eine rechte Regierung zu stürzen. Teil dieses Putschversuches, wie Netanyahu es nennt, ist auch der Korruptionsprozess gegen ihn, in dem er sich unter anderem wegen des Vorwurfs der Bestechlichkeit verantworten muss. Wegen der Korruptionsaffären gibt es schon lange Proteste gegen Netanyahu. Doch dass diese sich nun ausgeweitet haben, liegt an der Corona-Pandemie. Früher Vormittag im Amore Mio. Das italienische Lokal ist eine Institution in Tel Aviv. Shlomi Salomon und seine Frau Susanna haben es vor rund 20 Jahren gegründet. In normalen Zeiten geht das Geschäft sehr gut. Während der ersten Corona-Welle war das Amore Mio dann geschlossen. Ende Mai öffneten sie wieder. Dann kam die zweite Pandemiewelle und es kam jener Freitagmorgen, an dem Shlomi den Glauben in Israels Regierung endgültig verlor. Um 4 Uhr morgens fiel die Entscheidung, die Restaurants noch am gleichen Nachmittag zu schließen. In diesem Moment ist etwas in mir zerbrochen und ich beschloss, in den Hungerstreik zu treten. Aus Protest gegen die Regierung, die so etwas mit uns macht. Und dann am Nachmittag hieß es überraschend, dass wir doch aufmachen könnten. In der Zwischenzeit hatte ich die eingekaufte Ware an meine Mitarbeiter verteilt, denn es wäre ja schade gewesen, das alles wegzuwerfen. Danach konnte ich natürlich nicht mehr arbeiten und das Restaurant blieb zu. Am Sonntag machten wir dann ganz normal auf und am Montag hieß es wieder, dass wir schließen sollten. Das ist wirklich nicht normal. An jenem Freitag trat der 58-Jährige in den Hungerstreik und er ging abends auch nicht nach Hause. Shlomi übernachtete im Lokal. Das planlose Krisenmanagement der Regierung führte bei Shlomi dazu, dass sich monatelang aufgestauter Frust Bahn brach. Schon durch die Lokalschließung während der ersten Corona-Welle habe er enorme Verluste gemacht, erzählt der Wirt. Aber erst jetzt, nach 4 Monaten, kriegen wir Kompensationszahlungen von der Regierung. Und auch das erst, nachdem wir, die Selbstständigen, viel Druck gemacht haben. Nicht alle haben die Hilfen schon bekommen. Es gibt Selbstständige, die seit März warten und immer noch nichts erhalten haben. Nichts. Diese Leute haben nichts, sie können sich nicht mal Essen leisten. Gerade viele Selbstständige wie Gastronomen, kleine Dienstleister und Einzelhändler sind weitgehend auf sich gestellt. Die staatliche Unterstützung kam für viele zu spät und viel zu gering aus. Wer durch Tel Avivs Innenstadt läuft, sieht zahlreiche Geschäfte, die nach der ersten Corona-Welle nicht mehr aufgemacht haben. In den Straßen mit den höchsten Ladenmieten sei jedes zweite Geschäft zu, sagt Shlomis Frau Susanna. Sie winkt einer jungen Frau zu, die gerade das Lokal verlässt. Die hat hier früher mal gearbeitet und nun wegen Corona keinen Job mehr, erzählt Susanna.
Auf einmal ist sie arbeitslos und sie ist nur ein Fall. Eine, die morgens aufsteht und plötzlich keine Miete mehr zahlen und auch nicht im Supermarkt einkaufen kann. Sie ist nun schon seit 3-4 Monaten ohne Job. Wie oft kann man mit 35, 36 noch zu seinen Eltern laufen und fragen, ob man bei ihnen wohnen kann und sie dann auch noch um Geld bitten? Davon gibt es Hunderttausende derzeit in Israel und deswegen brennt hier alles. Ich erinnere nur an die Proteste 2011 auf dem Rothschild-Boulevard. Das war die erste große Explosion. Einige Dinge wurden verbessert, aber dann geriet alles in Vergessenheit. Und jetzt kommt alles wieder hoch.
Die Sozialproteste in Israel 2011 werden häufig erwähnt, wenn man in diesen Tagen mit Menschen spricht, die gegen die Regierung auf die Straße gehen und den Rücktritt von Premier Netanyahu fordern. Vieles ist seit 2011 nicht besser geworden. Mieten und Lebensmittelpreise sind weiter extrem hoch. Und das wirkt sich nun während der schwersten Wirtschaftskrise in der israelischen Geschichte aus. Die Situation wird sich weiter zuspitzen, prophezeit Shlomi. Es wird sehr, sehr schlimm enden. Die Leute wollen ihren Kindern Essen auf den Tisch bringen und das passiert gerade nicht. Alle haben bereits ihre gesamten Ersparnisse ausgegeben, sie haben nichts mehr. Als wir das Interview führen, ist Shlomi den 12. Tag in Folge im Hungerstreik. Stunden später kommt er nach einem Kreislaufkollaps ins Krankenhaus. Die Ärzte raten ihm dringend wieder zu essen. Shlomi Salomon hört auf sie. Über seinen Hungerstreik wurde landesweit berichtet. Von der Regierung hat sich niemand bei mir gemeldet, sagt er. Nachdem Israel während der ersten Corona-Welle früh auf Abriegelung und weitgehende Einschränkungen des öffentlichen Lebens setzte, schien das Land verhältnismäßig gut durch die Pandemie zu kommen. Infektionsherde wurden abgeriegelt, Schulen, Geschäfte und die meisten Betriebe geschlossen. Die Maßnahmen wirkten und Benjamin Netanyahu gab sich mit Blick auf die Eindämmung der Pandemie sehr zufrieden. Dank der Maßnahmen, die wir angeführt haben, kann ich sagen, dass die Situation in Israel unter Kontrolle ist und zu den besten der Welt gehört, wenn nicht sogar die beste Situation unter den westlichen Staaten darstellt. Die Bevölkerung konnte die Maßnahmen während der ersten Pandemiewelle im März und April nachvollziehen und hielt sich überwiegend daran. Aber es gab Ausnahmen. Yaakov Litzmann, damals noch Israels Gesundheitsminister, brach die Regeln und infizierte sich mit Corona. Litzmann, Politiker der ultraorthodoxen Partei Vereinigtes Tora-Judentum, wurde zum Symbol dafür, dass viele streng religiöse Juden die Gefahr durch das Virus zunächst nicht ernst genug nahmen. Erst als gerade ihre Wohnviertel zu sogenannten Corona-Hotspots wurden und abgeriegelt werden mussten, wuchs das Bewusstsein für die Gefahr auch in dieser Bevölkerungsgruppe. Medizinisch gesehen war die Strategie der israelischen Regierung während der ersten Corona-Welle ein Erfolg. Die Wirtschaft trafen die Maßnahmen aber hart. Im Mai waren die Infektionszahlen so niedrig, dass Regierungschef Netanyahu Lockerungen verkündete. In erster Linie wollen wir damit der Wirtschaft helfen. Wir wollen es aber auch euch ermöglichen, den Kopf frei zu bekommen, so gut es geht, zur Routine zurückzukehren. Einen Kaffee oder ein Bier zu trinken. Daher, habt Spaß. Ich hoffe, dass wir die Lockerungen nicht wieder zurücknehmen müssen. Israel kehrte in weiten Teilen zum normalen Leben zurück und das wohl in einigen Bereichen zu früh. Versammlungen mit bis zu 250 Teilnehmern in geschlossenen Räumen wurden erlaubt und mittlerweile weiß man, dass neben der Öffnung von Schulen und Kindergärten auch Großhochzeiten ein Grund dafür sind, dass sich das Virus wieder ausbreiten konnte. Seit Mitte Juni kämpft das Land gegen die zweite Welle, die höhere Infektionszahlen aufweist als die erste. An manchen Tagen wurden mehr als 2000 Neuinfektionen registriert, im kleinen Israel mit seinen nur knapp 9 Millionen Einwohnern. Die Regierung gibt sich durchaus selbstkritisch. Benjamin Netanyahu räumte Fehler bei den Lockerungen ein. Wir haben die Kontrolle verloren, sagte Eli Wachsmann, wissenschaftlicher Chefberater der Regierung, Anfang Juli. Zum einen lockerten wir zu schnell und außerdem haben wir die notwendigen Strukturen nicht aufgebaut, um lokale Ausbrüche schnell isolieren und die Infektionsketten unterbrechen zu können. Wir haben hier Zeit verloren und damit auch die Kontrolle. Besonders betroffen ist wieder die Minderheit der streng religiösen Juden. In den kinderreichen Familien, die überwiegend auf engem Raum leben, sind Abstand halten und Isolation nicht einfach. Erneut werden ultraorthodoxe Städte und Viertel abgeriegelt und wieder gibt es Proteste. In Jerusalem reißen wütende streng religiöse Juden Absperrgitter um. Eine ultraorthodoxe Gemeinde feiert mitten in der zweiten Pandemiewelle und entgegen aller Verbote eine Großhochzeit mit mehreren tausend Teilnehmern. Israel Eichler, Parlamentsabgeordneter der ultraorthodoxen Partei Vereinigtes Tora-Judentum, verurteilte die Abriegelung streng religiöser Viertel. Wir werden gerade Zeugen einer beispiellosen Hetzkampagne gegen die ultraorthodoxe Öffentlichkeit, die angeblich zum Schutz vor dem Coronavirus geführt wird. Es ist eine selektive Maßnahme, speziell für den ultraorthodoxen Sektor. Wir sagen es so lange, bis wir gehört werden. Diese Ausgangssperren sind nicht nur sinnlos in der Pandemiebekämpfung, sie machen aus der ultraorthodoxen Bevölkerung einen Corona-Boxsack. Die Kluft zwischen säkularen und streng religiösen jüdischen Israelis, durch die Pandemie ist sie tiefer geworden. Im ersten Stock eines Bürogebäudes im Süden von Tel Aviv führt ein langer Gang durch das Hauptquartier des Wohlfahrtsverbandes Latet. In Büros koordinieren hauptberufliche Mitarbeiter und Freiwillige die Hilfe für Bedürftige in ganz Israel. Latet ist ein Dachverband, der mit lokalen Partnern unter anderem Lebensmittelhilfe organisiert. Corona hat unsere Arbeit verändert, schildert Nama Yadeni, die Direktorin für Hilfsprogramme.
Aktuell haben wir doppelt so viele Anfragen, 100% mehr als vor der Krise. Während des Lockdowns in der ersten Welle hatten wir sehr viel mehr Anfragen. Aber in der Praxis kümmern wir uns nun um 10.000 zusätzliche Familien, die auf unseren Empfängerlisten stehen und Lebensmittelhilfe bekommen.
Schon vor Corona lebten 18% der Familien in Israel offiziellen Statistiken zufolge unter der Armutsgrenze, erklärt Nama Yadeni. Nun rutschen viele weitere ab, sagt sie.
Manche Familien haben in dieser Krise nicht genügend Reserven. Sie bekamen den Korb vorher knapp über Wasser und konnten kleine Ausfälle kompensieren. Eine Krise dieser Art kann schnell dazu führen, dass diese Familien nicht mehr zurechtkommen.
Dass die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie viele Israelis nun so hart und vor allem so schnell treffen, hat für Nama Yadeni auch mit grundsätzlichen Problemen zu tun, wie den hohen Lebensmittelpreisen.
Tatsächlich sind die Preise in Israel sehr hoch und liegen bei Lebensmitteln zum Teil 20% über dem Durchschnitt aller anderen OECD-Länder. Das wirkt sich natürlich aus, wenn eine Familie auf einmal gar kein Einkommen mehr hat oder nur noch einen Teil davon.
Als im Sommer 2011 Hunderttausende Israelis auf die Straße gingen und Reformen verlangten, versprach die Regierung Netanjahu zu handeln, die Probleme anzugehen. Passiert ist aber aus Sicht von Nama Yadeni viel zu wenig.
2011 wurde bei den Protesten verlangt, dass sich die Regierung um das Problem der hohen Lebenshaltungskosten und die Unterstützung für Sozialschwache kümmert. Sie hat das nicht getan. In der Praxis wurde weniger als die Hälfte der Vorschläge umgesetzt. Das ist ein Grund dafür, dass sich die Krise nun so auswirkt.
Für die Expertin von Latet steht fest, dass die Zahl der Bedürftigen auf den Empfängerlisten der Wohlfahrtsorganisation weiter steigen wird, also mehr Menschen Lebensmittelhilfe benötigen werden. Der Höhepunkt dieser Krise ist noch nicht erreicht, glaubt Yadeni.
Mit Sicherheit gibt es Familien, die jetzt noch von ihren Ersparnissen leben und von der Unterstützung durch Freunde und Verwandte. Das wird sich ändern und mehr Menschen werden Hilfe brauchen.
Israel werde die Wirtschaftskrise überwinden, ist sich der Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler John Gall sicher. Für einen Teil der Menschen, die ihren Job verloren haben, werde die Rückkehr auf den Arbeitsmarkt aber sehr schwierig.
People who worked but did not have any real safety net.
Menschen, die Arbeit hatten, aber keine Ersparnisse und damit kein Sicherheitsnetz. Ihre Perspektive ist sehr problematisch, denn es gibt Schätzungen, wonach der Status der Vollbeschäftigung, den wir hatten, erst in 4 Jahren wieder erreicht werden kann. Für viele dieser Leute wird es sehr schwer, wieder einen Job zu finden. In Kombination mit den hohen Lebenshaltungskosten trifft die Krise gerade viele junge Leute ohne Rücklagen und Wohneigentum hart, sagt John Gall. Deshalb würden sie nun in großer Zahl demonstrieren. Werden die Proteste größer werden und andauern? Der Sozialwissenschaftler Gall ist sich nicht sicher. Ich nehme an, man muss Hoffnung haben, dass sich wirklich etwas ändern könnte, wenn man demonstriert. Im Moment denken viele, dass die Regierung im Umgang mit der medizinischen und wirtschaftlichen Krise versagt. Aber wo ist die Alternative? Der Frage nach der politischen Alternative zu Benjamin Netanyahu werden sich die Israelis vielleicht schon in den nächsten Monaten stellen müssen, an der Wahlurne. Die Koalition zwischen der Likud-Partei des Premierministers und dem Bündnis Blau-Weiß ist nur wenige Monate nach ihrer Bildung tief zerstritten und ihre Zukunft ungewiss.
Das war der Hintergrund. Gegen die Armut, gegen Netanyahu. Wachsende Proteste in Israel. Eine Sendung von Tim Aßmann.